Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, einen wunderschönen Sonntagnachmittag.
Genau, Sonntag, jawohl, hallo.
Hallöchen, der Tag, an dem die Unwetter kommen sollen angeblich bei uns. Mal schauen.
Ja, okay, ein starkes Gewitter ist bei uns auf jeden Fall schon mal durchgezogen und für später haben sie auch noch mal was gemeldet bei uns.
Ja.
Ich war nur froh, weil die hatten ursprünglich gemeldet ab gestern Abend schon und da haben Nachbarn von uns noch eine Feier gehabt.
Mhm.
Die hatten ja auch im Hof und so alles vorbereitet, ja. Und das, wie gesagt, also schön, dass die noch gutes Wetter hatten für ihre Feier. Wie gesagt, heute, mein Gott, Sonntag, ja, also bis auf ein paar Landwirte, ja, und ein bisschen Gartenarbeit, die auch jetzt noch Zeit hat, ja, war ja eh nichts geplant, also von daher
passt. Ja, ja. Wir können ihn dagegen gebrauchen, dann wächst das Unkraut wieder besser.
Wobei, die paar Tage, mein Rasen hat sich doch auch schon gemeldet, ja.
Ja, ja, ja. Der Rasen. Das Dauerbrenner-Thema.
Luxusprobleme, ne?
Naja.
Weil es ist mehr Wiese als Oxford, englischer Rasen, so.
Englischer Rasen. Ja. Aber Oxford ist ja auch letztendlich.
Ja, ja, genau.
Englisch. So ist es. Ja, wo wir gerade bei Donnerwetter gewesen sind, durch die Automobilszene ist auch ein Donnerwetter durchgerauscht. Meine Güte, das war ja ein Aufschrei oder ein Sturm im Wasserglas, wie man es auch nennen mag. Und nach meiner Meinung habe ich das so noch schlimmer wahrgenommen, als damals der Cybertruck rausgekommen ist. Das war ja auch so ein sehr ein sehr polarisierendes Design, der Cybertruck. Aber da hat sich diese Aufregung ja relativ schnell wieder gelegt, habe ich das Gefühl, beim Cybertruck. Er polarisiert natürlich immer noch irgendwo, aber da rund um dieses Fahrzeug ist es auch relativ ruhig geworden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass von den Dingern in Europa nichts umherfährt, weil ich glaube, wir haben noch gar keine europäische Zulassung für den Cybertruck.
Also so viel ich weiß, haben wir auch noch keine. Glaube ich, demnächst kommen. Und da war die Diskussion auch schon, warum, ja, und das Fahrzeug braucht keiner auf deutschen oder auf europäischen Straßen.
Ja.
In Europa und die Autos werden eh mehr größer. Wobei, wie viele von den Dingen werden sowieso wahrscheinlich hier verkauft?
Ich glaube, man kann sich das...
gerade mit dem Ganzen, was man bisher an Erfahrungsberichten auch zu diesem Fahrzeug hat, würde keiner, der ernsthaft auch so ein Auto nutzen will, sich dieses Auto kaufen.
Da muss man schon sehr großer Fanboy sein von dem Fahrzeug oder von dem Konzern an sich letztendlich, ja.
Ja, oder lassen wir mal das andere Musk und so weg. Du musst definitiv ein Riesenfan von diesem Design sein.
Mhm.
Weil um alle Mängel, die das Fahrzeug hat und Features, die fehlen, aber versprochen wurden, dann jetzt noch sich das zu kaufen, finde ich schwierig. Also da musst du schon wirklich ein großer Fan vom Design sein.
Ja.
Weil ansonsten macht das, glaube ich, bei dem Auto keinen Sinn, wenn du es auch entsprechend als diese Kategorie halt nutzen willst.
Für das, was es eigentlich gedacht ist, das Fahrzeug.
Ja, und vor allem auch für das, was es kostet.
Ja. Ja.
Also da gibt's Alternativen in dem Bereich. Klar, die nicht dieses Design aufweisen.
Ja, das ist auch schwierig.
Aber die wesentlich nutzbarer sind und wo du auch, denke ich mal, vernünftige Qualität fürs Geld bekommst.
Mhm.
Klar haben die da auch wieder aufgeholt beim Cybertruck, aber trotzdem, ja, da gibt's auch aktuelle Videos, ja, wo du, von dem Auto würde ich definitiv die Finger weglassen. Auch wenn ich jetzt nicht die Probleme generell mit Tesla und dem, was halt hinten dran steht, hätte, ja, würde ich von dem Auto, wie gesagt, definitiv die Finger lassen. Aber, wie gesagt.
Ja, aber gut.
Jeder kann ja das fahren, was er will.
Was er möchte, ja. Gut. Aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel gewesen für die Aufregung, die Fahrzeuge im Netz erzielen können, wenn das Design polarisiert. Und wie gesagt, das war auch ein Fahrzeug, wo es sehr viel Aufregung gab. Und das hat sich nach meiner Meinung relativ schnell wieder gelegt. Und der nächste war ja dann der AMG GTR, der aktuelle. Da gab es ja auch sehr viel Aufregung.
Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und dann kam ein neues Pferdchen in im Stall sozusagen. Und das ist der erste vollelektrische Ferrari, der jetzt vorgestellt worden ist. Ferrari Luce. Von der Innenausstattung war ja schon sehr viel bekannt und die wurde ja auch schon ein paar Monate vorher vorgestellt. Da haben wir auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Und die war ja schon mehr oder weniger so eins zu eins auch gezeigt worden. Da hat sich jetzt, glaube ich, auch im finalen Fahrzeug nichts geändert. Bis auf, dass wir jetzt auch gesehen haben, wie die Sitzgarnitur aussieht. Sowohl vorne wie auch hinten. Man hat hier auf Echtleder gesetzt, was ich persönlich, wenn man sich so den Stil von dem Fahrzeug anschaut und in welche Richtung das geht, ausnahmsweise, wenn man sich die Zielrichtung anschaut und die Adressierung der Kunden, nicht so gut finde, dass man hier auf Leder gesetzt hat, weil ich bin zwar ein sehr großer Fan von Leder etc., aber für diese Gesamtkomposition, nachhaltiges Fahrzeug etc. pp., hätte man hier durchweg eigentlich auf nachhaltigere Materialien setzen können. Obwohl ich persönlich ein sehr großer Lederfan bin, aber das fand ich jetzt nicht so ganz so konsequent in dem speziellen Fall. Aber wie gesagt, da hat man, wie gesagt, innen drin hochwertige Materialien genommen, Leder, Aluminium, Glas etc. pp. Und das hat man sehr schön umgesetzt, finde ich. Also vom Innendesign her gefällt mir das Fahrzeug sehr gut. Und dann gab es halt dieses stark polarisierende Außendesign, dieses ich will jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist, weil hässlich ist ein starkes Wort und da hört schon eine Menge mehr dazu, dass ein Fahrzeug komplett hässlich ist. Es ist halt ein Design, was man von Ferrari so nicht gewohnt ist und was sich stark von den anderen Fahrzeugen, also von den Verbrennern, abgrenzt. Und ich glaube, das hat Ferrari auch bewusst gemacht, weil sie zielen da ja eine ganz andere oder wollen eine ganz andere Käuferschaft mit anziehen. Jetzt nicht nach meiner Meinung den klassischen Ferraristi, der da auf einen 12-Zylinder-Verbrennermotor abfährt, sondern vielleicht, wie sagte es so schön, irgendein Journalist, vielleicht die Tech-Millionäre aus Silicon Valley, die an Technologie ganz anders rangehen, die finden wahrscheinlich dieses Fahrzeug interessant und schön, aber nicht der Kernkunde, der ursprüngliche, typische Ferraristi, der mit ganz anderen Ansätzen an das Fahrzeug herangeht. Das vermute ich war das Ansinnen oder ist das Ansinnen von Ferrari bei der ganzen Geschichte, warum jetzt dieses sehr neobarocke Design da rausgekommen ist, würde ich sagen, und warum dieses Design so stark polarisiert. So sehe ich das. Was ist deine Meinung zu dem Fahrzeug? Designtechnisch jetzt?
Als ich die Vorstellung gesehen habe, war ich stark enttäuscht. Weil es doch schon stark anders aussieht als sonst Ferrari.
Ja, ist richtig, ja.
Gerade auch mit der Farbe, die sie halt bei der offiziellen Blau. Enthüllung da hatten, fand ich schon schwierig. Das war auch so direkt die Kommentare im Netz, warum ist er nicht rot? Ja, und Ferrari, mittlerweile habe ich den in anderen Farben auch gesehen, auch mit den Pressebildern, ja, dieses Rot, dieses Gelb, oder dieser Gelbton, den es da ja noch gibt, habe ich das gesehen. Ich habe ein paar anders eingefärbt, also von Fans, ja, ein paar Bilder gesehen, wo sie andere Farben noch da drauf geklatscht haben. Aber gerade auch in Rot, ja, wenn du da, oder im Ferrari-Rot, sieht er nicht so, oder ich weiß nicht, ob weil ich ihn jetzt schon öfter gesehen habe oder mir mehrere Blogposts und etc. dazu angesehen habe, ob das daran liegt, aber ich finde es nicht mehr so schlimm wie bei der Vorstellung. Ich finde es immer noch nicht so gelungen, gerade für einen Ferrari, weil ich mir da was anderes erwartet hätte. Ich finde es mutig, dass sie da so radikal anders drangegangen sind oder vom Design her anders liegen als die normalen, in Anführungszeichen, Ferraris. Wie gesagt, mittlerweile hat zumindest mal geht's mir so, habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Aber gerade wenn ich den in Blau sehe, sorry, aber ich finde, das Blau funktioniert für mich überhaupt nicht. Das Gelb auch nicht unbedingt, aber ich habe ja generell mit anderen Farben als Rot oder Schwarz. Eventuell noch Weiß. Das hängt aber mit Miami Weiß zusammen. Wie gesagt, Rot, Schwarz, das Weiß, okay, alle anderen Farben habe ich sowieso generell Probleme bei Ferraris.
Ja, ja. Da kann man drüber diskutieren, über die Farbe. In Rot sieht er wirklich etwas besser aus als in diesem Blau. Und das Blau war ja auch jetzt kein schönes, dunkles Königsblau oder so. Das war so ein Babyblau.
Genau. Das hat so, wie gesagt, alle Vergleiche, die da gezogen wurden, spontan, gerade mit so Kinderspielzeug, teilweise ja auch mit den Bobbycars und so. Mhm. Okay, bin ich voll dabei. Wie gesagt, ich fand's oder finde das Design auch jetzt für Ferrari eher suboptimal oder von Ferrari für einen Ferrari eher suboptimal, ist nicht ganz so mein Ding. Wie gesagt, vielleicht hat sich mein Auge oder mein Gehirn da mittlerweile dran gewöhnt, aber gerade, wie gesagt, in dem Rot kommt der, denke ich, gerade oder auf den Bildern zumindest besser. Aber trotzdem hätte ich mir da vom Design her vielleicht ein bisschen weniger Mut und mehr Ferrari gewünscht, ja, als
ja, das. Ja, das Problem ist halt, dieser ganze Konzern ist ja so mit Mythos aufgeladen, so viel mit Historie aufgeladen, dass natürlich jemand, der ein Ferrari-Fan ist, sei es, ob er ein Ferrari fährt oder ob er der Marke nur verbunden ist, was ganz anderes erwartet, wenn er das Ferrari-Logo auf so einem Fahrzeug sieht, dann erwartet er grundsätzlich ein ganz anderes Fahrzeug. Weil man natürlich die Marke aus einem ganz anderen Kontext her kennt. Die bauen Supersportwagen. Oder wie sagte einmal Enzo Ferrari, wir bauen einen High-End-Motor und das Auto drumherum bekommt ihr umsonst oder kostenlos dazu. Das ist ja, ich meine, um diese ganze Motorsport-Formel-1-Geschichte, die sie ja, wo sie eine lange Historie haben, finanzieren zu können, deswegen haben sie ja überhaupt diese Straßenwagen erst gebaut. Das war ja das Finanzierungskonzept von Ferrari. Und nun kommt dann sowas dabei raus und sie steigen in den Elektrosektor ein. Es gab ja vom ehemaligen Ferrari-Chef die Aussage, sie zerstören gerade einen Mythos, hoffentlich entfernen sie das Ferrari-Logo von dem Auto oder das Pferd von dem Auto. Das wäre natürlich auch ein Gedankenexperiment gewesen. Was wäre passiert, wenn sie jetzt einfach ein Unterbranding rausgebracht hätten, wo sie einfach nur, das gab's ja schon mal. Es gab ja schon mal den Ferrari Dino, da wo er rausgekommen ist. Da war nicht das Ferrari-Logo drauf, da war einfach nur das Dino-Logo drauf oder der Dino-Schriftzug. Und erst später, dann im Laufe der Modellpflege und im Laufe der Modellgeneration, kam dann auch auf den Ferrari Dino das Ferrari-Logo drauf. Ne? Das gab's ja schon mal. Also das Fahrzeug polarisiert ganz klar bei den klassischen Ferrari-Kunden. Kann ich verstehen, dass das polarisiert. Aber ich denke, wie ich das eben gerade schon ausgeführt habe, Ferrari möchte einen neuen Kundenkreis damit erschließen und die vielleicht...
Neu wird schwierig, wenn man überlegt, dass du den ja auch nicht als Neukäufer unbedingt dann einfach so kaufen kannst.
Ja, das mag sein.
Da kommt ja wieder das ganze Geschäftsgebaren von Ferrari ja noch dazu.
Ich weiß gar nicht, ob sie das bei dem jetzt genauso durchziehen wie bei den normalen Autos. Das weiß ich jetzt gar nicht.
Das ist ein großes Fragezeichen.
Angeblich soll es nicht so sein, was ich heute noch gehört und gelesen habe. Aber das wird sich dann ja zeigen, wie gesagt. Aber wie gesagt, sie polarisieren halt bei den klassischen Ferrari-Kunden. Ja, aber was ich halt immer so schade finde, dass im Netz da so ein bisschen unsachlich diskutiert wird und das Ganze so radikal gesehen wird. Also, ja, es ist ein Design, was jetzt nicht so ganz so glücklich ist und man springt ja auf dieses typische E-Mobility-Design so ein bisschen auf. Und wenn man sich diese...
Ja, hast du die Kommentare gesehen, wo einige gesagt haben, das wäre jetzt ein Nissan Leaf mit einem Ferrari-Logo?
Der sieht auch ähnlich aus wie so ein Nissan. Also er hat viele Ähnlichkeiten mit diesem Nissan, muss ich zugeben. Also was zum Beispiel mir gar nicht gefällt an dem Fahrzeug, ist die Positionierung des Scheibenwischers. Weil die sitzen ja letztendlich an der A-Säule, links und rechts.
Weißt du, was mir sehr gut gefällt?
Ja, nee.
Die Hintertüren. Also die Türen für hinten, die Passagiere.
Hinten sind es ja Suicide Doors und vorne sind es ja normale.
Das finde ich total genial.
Ist angenehm beim Einsteigen. Ja, das ist klar, das hat man ganz gut umgesetzt.
Ach, scheiß dir auf die Bequemlichkeit. Ich finde das im Design hier einfach geil.
Du hast ja keine B-Säule.
Einmal das und wie gesagt, nach hinten öffnende Türen. Das ist so Hammer. Das ist so Hammer. Ich finde es eh schade, dass es sehr wenige gibt, die das machen.
Rolls-Royce macht es zum Teil ja auch noch.
Ja, das gehört ja auch mit zur Marke dazu. Teilweise, wir hatten auch andere Hersteller, die das teilweise mal hatten, Aber jetzt gerade, was so Standard und Serie betrifft, hast du das ja eigentlich bei keinem Fahrzeug, sagen wir mal, was so Brot und Butter irgendwie draußen.
Nein, Brot und Butter nicht.
Da hast du ja gar nichts. Und wie gesagt, und das finde ich schon, also das gefällt mir, das ist eins der Elemente, die mir an dem Auto echt gefallen. Mhm. Ja. Und was von außen ja dann auch, wie gesagt, Türen auf, das siehst du dann, wie gesagt, sonst das Design außen. Innen drin, hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, finde ich es noch nicht mal so verkehrt.
Nee, ich finde es gut von innen. Also von innen drin, also das Interieur ist deutlich gelungener als das Exterieur. Das muss man, oder das ist halt nach meiner Meinung so. Und
ich finde, vor allem in der dunklen Ausstattung finde ich das schon. Also klar, Mittelkonsole, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, okay. Bildschirme, Größe etc. kann man drüber streiten. Aber ansonsten, auch gerade mit dem Lenkrad, ich hätte mir vielleicht, man muss es halt mal in der, ich werde es nie in der Hand haben.
Mhm.
Ich denke, man muss es mal in der Hand gehabt haben, weil auf den Bildern, finde ich, sieht das ein bisschen dünn aus. Größe her scheint okay zu sein. Ansonsten, jetzt wo, wie gesagt, wenn es wirklich in die Hand nimmst, finde ich es ein bisschen dünn. Zumindest mal von der Optik her. Aber ansonsten gerade auch wieder die Bedienung, ja, mein Gott, ist halt auch wieder Ferrari. Passt soweit, würde ich sagen.
Ja, aber also ich denke, Ferrari hat sich dabei was gedacht, dass sie so von ihrem klassischen Design vollkommen ja, abgegangen Fall. Sind und sich so ein, wie soll ich sagen, ein isoliertes Projekt auf die Beine gestellt haben. Weil das ist ja nun komplett isoliert vom klassischen Ferrari-Design. Man findet ja wenig Anleihen bei dem Fahrzeug. Die Rücklichter erinnern mich stark an die runden Rücklichter
sagen, das Heck.
Vom F40, würde ich sagen. Der hat ja auch hinten diese vier runden Rücklichter drin, der F40. F50 hatte das ja auch noch. Das findet man schon wieder. Und so ein paar Seitenanleihen ja auch. Aber es polarisiert schon ein wenig.
Ja, ja.
Und ich kann mich jetzt dieser kompletten Aufregung nicht so anschließen, wie sie halt im Netz gerade stattfindet, weil man hat ja nun echt gedacht, das Netz brennt gerade. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man so ein bisschen in dieser Bubble unterwegs ist. Es gibt wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die das gar nicht mitbekommen haben oder die es am Rande mitbekommen haben, was es da für eine Diskussion gibt.
Ja. Es wird viele auch geben, die bei Ferrari schon abschalten. Da kann kommen, was will. Das ist halt eine Marke oder auch eine Price Range, die für sie einfach keine Rolle spielt. Und wenn man sich da nicht für Autos generell interessiert, ist das Thema, denke ich, damit sowieso schon durch.
Es hat natürlich auch auf einige Bereiche in der Ferrari-Welt positive Einflüsse. Man mag es kaum glauben. Die ganzen Collector aus der Verbrennerszene, die haben aufgeatmet, weil schlagartig einige Modelle im Oldtimer-Segment oder auch im Youngtimer-Segment um 25% nach oben gegangen sind. Also
so.
Da ist einiges passiert.
Ich hatte eben schon so gedacht, Preise fallen.
Steigen in dem Fall. Also da hat es der Sammlerszene sehr, sehr gut getan, habe ich das Gefühl gehabt. Also viele haben sich darüber sogar gefreut, was gerade passiert ist. Weil wenn man sich auch so die letzten Jahre von Ferrari anschaut und die letzten aktuellen Modelle, das waren ja jetzt auch nicht unbedingt, also auch aus der Verbrennerszene betrachtet, auch nicht so diese riesen Erfolgsmodelle. Ne? Also Ferrari schwächelte ja schon in den letzten Jahren auch im Verbrennerbereich. Also das zieht sich ja schon so ein bisschen durch, das Ganze. Und was jetzt halt passiert ist, das ist halt der elektrische Sektor und das wird wahrscheinlich auch niemals ein Fahrzeug sein, dieses Elektrofahrzeug, was bei den Sammlern eine Rolle spielen wird. Weil das ist kein Produkt, was man langjährig oder langfristig archivieren kann oder auf Dauer am Leben halten kann. Das ist halt das große Problem. Das hat jetzt nicht nur Ferrari das Problem, das haben auch alle anderen Hersteller von hochkomplexen Fahrzeugen. Ne? Alles, sagen wir mal so, was anfängt, Steuergeräte zu verwenden oder hochgradig elektrifizierte oder komplexe digitale Steuergeräte zu verwenden, wird schwierig auf lange Zeit zu konservieren. Ist leider so.
Ja.
Mittlerweile gibt es ja nur Spezialisten, die sich um Reparaturen kümmern, um alte Steuergeräte zu reparieren und zu wieder in Stand zu setzen. Da gibt es ja schon einen ganzen Industriezweig, der sich nur um Steuergeräte kümmert. Ja. Also es ist ein interessantes Fahrzeug und das, was im Netz gerade passiert, das muss man halt so ein bisschen differenzierter betrachten, denke ich. Und da passiert auch viel Krasses gerade. Man könnte mal ganz kurz auf die technischen Daten eingehen. Auch kein Hexenwerk, weil im E-Mobility-Bereich gibt es viele Fahrzeuge, die technisch so unterwegs sind. Ich meine, Tesla Plaid, die haben auch 1000 PS Fahrzeuge, oder Tesla hat das auch. Der Ferrari hat 1035 PS. Das ist jetzt nichts, klingt jetzt ein bisschen krass, aber das ist nichts Besonderes, ne? Er hat 4 Motoren an den jeweiligen Antriebsrädern. Das ist alles nicht das Thema. In 2,5 Sekunden kommt er auf 100. In Europa soll der Preis bei rund 550.000 Euro starten. Wir haben ja einen sehr exzellenten CW-Wert, 0,254 erreicht das Modell. Wohl der niedrigste CW-Wert, den bisher ein Ferrari erreicht hat. Kleiner Funfact, die aktuelle EQS, also die elektrifizierte S-Klasse, die hat, glaube ich, 0,21. Also das ist wohl generell das beste elektrifizierte Fahrzeug mit dem besten CW-Wert. Ja, und dass dann halt so ein Design aber rauskommt, das ist dann auch letztendlich daran geschuldet daran, dass man halt auch diesen CW-Wert erreichen möchte. Und zum Beispiel auch die Scheibenwischer, warum sie so angeordnet sind, das hat auch mit dem CW-Wert zu tun. Deswegen wurden sie auch so positioniert. Das macht das Fahrzeug jetzt auch nicht gerade hübscher, dass da oben diese links und rechts diese Scheibenwischer sitzen. Ja.
Ja.
Ja, das ist halt ein Fahrzeug für eine ganz spezielle Zielgruppe. Ne? Erstmal muss es die Zielgruppe sich leisten können und zweitens muss man sich halt mit diesem Fahrzeug committen können. Letztendlich muss man sehen.
Ja. Was mich mal interessieren würde, ist, wie viel Interessenten an diesem Fahrzeug jetzt dann vielleicht, oder die darauf gewartet haben, vom Design her jetzt, sich vielleicht mehr etwas versprochen hätten, entweder, wie gesagt, traditionell Ferrari, so wie wir das die letzten Jahre ja eigentlich immer wieder gesehen haben, oder gehofft hatten, dass sie da vielleicht sowas wie ein Rimac, ja, so ein Navara oder ein Navara R oder sowas sehen, ja. Ich hätte eigentlich auch mehr mit so einem Design gerechnet, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ich meine, man hätte natürlich auch sagen können, man greift jetzt ältere Designs nochmal auf und macht daraus ein modernes, ich sag mal, man nimmt jetzt ein F40 und nimmt das Grunddesign vom F40, modernisiert das ein wenig und macht daraus dann ein E-Fahrzeug. Aber was meinst du, was dann los gewesen wäre bei den Ferraristi, nach dem Motto, jetzt macht man auch noch ein Kultfahrzeug kaputt und macht daraus jetzt ein Elektrofahrzeug und das wäre ja noch schlimmer gewesen, glaube ich. So kann man wirklich sagen, das hat gar nichts mit Ferrari designtechnisch zu tun oder sehr wenig damit zu tun. Und man kann es so ein bisschen als gesondert betrachten, das Ganze.
Ja, was auch interessant zu wissen wäre, ist, Ferrari-Enthusiasten, die auch Elektrofans sind und sich vielleicht dann, weil es von Ferrari keine Elektroalternative gab, sich vielleicht wirklich einen Rimac in die Garage gestellt haben. Was die jetzt halt zu dem, ich wollte eben schon wieder Duce sagen, zum Luce sagen. Weil es ist, wie gesagt, alleine vom Design her, es ist ein ganz anderer Ansatz, ja. Klar, leistungstechnisch, ein Navara R liegt auch irgendwo, glaube ich, um die 2000 PS, also ist auch wieder eine ganz andere Baustelle, ja. Aber alleine vom Fahrzeugdesign her hast du da ja auch schon wieder was ganz anderes.
Ja.
Weil es muss ja nicht nur ein Rimac sein, es gibt ja auch noch andere Anbieter in dem.
Vom Design her macht das Fahrzeug auch jetzt nicht den Eindruck, dass man das jetzt als Sportwagen identifiziert. Als ob man jetzt damit wirklich so schnell fahren kann. Also wenn man den jetzt sieht und der würde jetzt keine Logos drauf haben und man wüsste nicht, was der für technische Daten hat, würde ich den jetzt nicht als Supersportwagen einstufen. Also er macht jetzt nicht dieses aggressive Erscheinungsbild wie jetzt die klassischen Verbrenner von Ferrari.
Ja, stimmt. Er sieht nicht so aggressiv aus als Sportwagen. Ist halt die Frage, wo würde man den eventuell auch wirklich dann verorten wollen aufgrund des Designs alleine, wo er herkommt. Und da, also da tue ich mir auch schwer, muss ich ehrlich sagen, weil dann hätte ich eher wahrscheinlich dann auch hier in diese Ecke gedacht, ja, nicht um jetzt Nissan, aber vielleicht hier ach, jetzt fällt mir die andere Marke nicht ein, was war das? Der U9 ist von BYD, gell? Aber selbst da ist
Xiaomi, ist das sowas in die Richtung, also mehr so in die, ja.
Ich hätte wahrscheinlich eher so, wie gesagt, Koreaner, Chinese, ja, irgendwas, ja, vielleicht auch nur ein Japaner oder so gedacht. Hm. Wobei das Heck, du hattest ja die Leuchten schon angesprochen, okay.
Ja gut, das Heck,
das kommt, ja, kann man sich noch erahnen, aber der Rest. Hm.
Ja. Ja, also wie gesagt, der hat für krasse Aussagen gesorgt und viele haben natürlich das auch so ein bisschen hochgetrieben, das Thema so ein bisschen hochgehypt und hochgejazzt, das Thema. Man muss das alles ein bisschen ruhiger betrachten, denke ich. Und gerade wenn man das jetzt so ein paar Tage hat sacken lassen, sollte man da ein bisschen abgeklungener und abgekühlter drüber sprechen. Ja, gut. Ich meine, Autos generell sorgen für Emotionen und gerade die Marke Ferrari sorgt generell für Emotionen. Naja, schauen wir mal. Bloß, wer sich dazu alles geäußert hat, das ist schon interessant gewesen. Da hat ja jeder ein Statement so abgegeben. Auch Leute, die nun gar nichts mit Autos am Hut haben, haben da sich zu genötigt gefühlt, da was zu sagen. Ja, schon interessant. Ja.
Ja, wir haben unseren Senf jetzt auch dazu abgegeben, ne?
Ja gut, wir haben ja auch so ein bisschen was, also ich zumindest habe so ein bisschen was mit Autos zu tun und ich interessiere mich zumindest dafür. Und wir thematisieren ja Autos nicht zum ersten Mal im Podcast.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Genau. Außerdem muss ich auch jeden Tag Auto fahren, also von daher.
So sieht's aus. Und meine Kamera hat auch Autofokus, also von daher können wir doch auch einen Autofokus haben.
Ein Fokus auf Autos, ne?
So ist es, genau. Also von daher sehe ich das schon. Und ich meine, Johnny Ive hat das Ding designt, also das passt natürlich auch wunderbar zu uns als ehemaliger Apple-Podcast, hätte ich bald gesagt. Ja. Ja, wie gesagt, so hätte wahrscheinlich, so oder so ähnlich hätte auch ein Apple-Car aussehen können, ne? Wenn das dann irgendwann gekommen wäre, hätte man das wahrscheinlich auch so gesehen. Hätte man, oder würde ich mal annehmen. Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, wir können froh sein, dass Apple kein Auto rausgebracht hat, dann hätte das so ausgesehen. Ja.
Ich glaube, das wäre jetzt weniger das Problem gewesen.
Und ich glaube, Apple hätte man so ein Design auch eher zugestanden als jetzt Ferrari. Ja. Es kommt, wie gesagt, immer darauf an, wer sowas rausbringt. Und von Ferrari hat man sowas halt nicht erwartet.
Ja.
Ja. Gut. Auch ein Fahrzeug, wo ich mir persönlich privat keine Gedanken drüber machen muss, übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten um Lichtjahre. Ja, leider.
Ich sag ja immer, das ist ja nicht nur der Anschaffungspreis.
Ja.
Sondern der Unterhalt von dem Ding will ja auch.
So ist es. Obwohl hier ist es auch der Anschaffungspreis. Das sind beides Dinge, die ich nicht.
Ach komm, der Verkauf Haus, löst Lebensversicherung auf. Ja,
ja, und ich kaufe.
Kommst du schon ran in die Kohle.
Und ich kaufe mein Dachzelt und das packe ich dann auf den Ferrari und wohne dann im Dachzelt.
Du kannst im Auto schlafen. Ja, also.
Naja.
Aber wie gesagt, es will ja auch unterhalten werden. Und das ist halt.
Das ist korrekt.
Es ist ein E-Auto, du sparst ja viel, du brauchst ja kein Öl zum Beispiel. Also Ölwechsel, das Problem mit einem Ölwechsel bei einem Bugatti zum Beispiel hast du da nicht.
Da lässt sich Ferrari andere Dinge einfallen, die interessant sind. Ja. Du musst ja dann auch in die Winterreifen nicht nur die Winterreifen reinpumpen, sondern du musst ja auch die Winterluft reinpumpen.
Ja,
naja, ich genau. Hoffe, man hört meine Ironie raus. Gut, ja. Wir werden sehen, wie lange dieses Thema noch im Netz polarisiert. Mal sehen. Schauen wir mal. Also, aber wo wir gerade bei Farbgebung gewesen sind, der hat ja dieses zwei Farbdesign oder sind ja auch zwei Designebenen. Man hat ja so diese vordere schwarzen Bereich, der ja auch sich nochmal vom Karosseriedesign abhebt und hinten ja auch dieses Bereich, den Bereich, wo die Leuchten drin stecken. Und das sieht ja so aus, als ob da so zwei Autos ineinander stecken sozusagen. Was wir nicht gesehen haben, ist ja ein komplettes schwarzes Design, das alles schwarz ist an dem Fahrzeug. Ich glaube, das könnte auch gut aussehen. Wenn wir jetzt nicht dieses schwarzen Design-Elemente haben oder dieses Zweifarben-Design haben, das würde vielleicht dem Wagen auch nochmal ein ganz anderes Aussehen verleihen. Muss man mal gucken. Ich muss das Ding mal in die KI schieben, wie das aussieht, wenn es komplett schwarz ist. Ja. Gut, dann machen wir das Thema zu. Und reden über das nächste Autothema. Rivian hält an dem Verzicht.
Einmal Auto-Hardware und jetzt Auto-Software, ne?
Ja, Gut. Er hält einen Verzicht auf Apple CarPlay fest. Vor ein paar Monaten gab es ja dann ein Statement, sie wollen kein CarPlay implementieren. Jetzt haben sie diese Aussage nochmal unterstrichen und nochmal bekräftigt.
War auch nicht anders zu erwarten.
Der Softwarechef hat jetzt nochmal dazu was gesagt und hat gesagt, er sieht die Zukunft in der Fahrzeugsoftware als eigene Software, als Eigenentwicklung. Und dass man das viel besser anpassen kann und die ganzen KI-Assistenten, die sie da entwickeln, sollen halt künftig viele App-Funktionen ersetzen und er setzt halt mehr auf das Thema KI-Agenten und die sollen das Ganze dann letztendlich übernehmen. Also Fokus auf KI-Agenten in den Rivian-Fahrzeugen. Ein kleines Trostpflaster gab es trotzdem. Ich meine, Rivian und Volkswagen sitzen ja mehr oder weniger oder sie setzen auf die gleiche Software-Plattform oder Volkswagen setzt auf die gleiche Plattform wie Rivian oder sie verwenden halt die gleiche Software, aber Volkswagen kann auch dementsprechend anders entscheiden und kann dementsprechend auch CarPlay-Anbindung oder CarPlay-Unterstützung den Kunden anbieten. Gut, das halte ich auch für sehr wichtig, dass das trotzdem noch gegeben ist, zumindest bei einem Volumenhersteller, wie es Volkswagen ist. Bei Rivian ist es ja so, dass die ja nun wirklich nicht in dieser Größenordnung operieren wie Volkswagen. Von daher.
Ja, vor allem muss man gucken, Rivian ist ja in den Markt gegangen und hatte nie CarPlay oder Android-Auto-Unterstützung.
Mhm.
Die, wie gesagt, die haben ja von Anfang an keinen gemacht. VAG als Konzern, also nicht nur VW jetzt, sondern wirklich alle Marken, die dazugehören, haben ja bewusst Apple CarPlay-Unterstützung und Android mit reingenommen.
Mhm.
Teilweise hast du es, glaube ich, nicht in den Standard oder in den kleinsten Ausrüstungen hast du es ja, glaube ich, nicht unbedingt bei allen Modellen dann wirklich serienmäßig drin, sondern es fängt mit der nächsten Stufe an, beziehungsweise kommt drauf an, welches Auto du dir aus welchem Konzern dann kaufst, oder von welcher Marke du kaufst. Aber es ist zumindest mal auch als Option verfügbar. Also du hast die Möglichkeit, mein Gott, wenn du heute kaufst, ist es sehr wahrscheinlich sogar drin, ja. Das jetzt rauszunehmen, fände ich schwierig, würde wahrscheinlich auch entsprechend einen Aufschrei geben, gerade weil man sich ja auch entsprechend an die Funktion gewöhnt hat. Wenn du viele fragst, ja, ist das mit eins, wonach zu gucken, ja, wird CarPlay unterstützt und guck doch mal bei den Marken, die sich hier in Europa wirklich verkaufen, wer unterstützt denn bitte nicht?
Ja, ist so.
Das ist halt die Frage, ja. Selbst Tesla arbeitet an CarPlay. Also von daher kommst du zumindest mal hier bei uns auf dem Markt eigentlich nicht drumherum. Inwieweit wir von diesem ganzen Software as a Service und Abo-Modell dann verschont bleiben in Zukunft, eine ganz andere Frage. Das wird meiner Meinung nach nur schlimmer werden die nächsten Jahre. Auch so ein Unding. Ja, aber ja, da sind wir als Käufer ja gefragt, dem Ganzen ein bisschen den Riegel versuchen vorzuschieben, ja, wobei, was willst du machen, ja, wenn der Autohersteller den Scheiß anfängt, klar kannst du sagen, du kaufst ein anderes Auto, nur auf den Zug werden nach und nach alle aufsteigen. Gerade wenn du halt jemanden hast wie die VAG, wenn da eine Sparte anfängt, oder eine Marke anfängt, wird das auf die anderen auch runter oder durchtropfen.
Ja, das ist
da
richtig.
Wird man als Konzern nicht auf Einnahmequellen verzichten wollen, ja. Aber noch ist es ja überschaubar, das Problem.
Ja, gut, die Frage ist natürlich dann auch, wie gut kann Rivian wirklich ihr eigenes System umsetzen, ihre eigene Softwarelösung anbieten und wie toll und erfolgreich sind dann ihre KI-Agenten? Das ist dann die andere Frage. Vielleicht ist das natürlich wirklich, ist es natürlich ein Ansatz, der eine Alternative darstellt und der sogar vielleicht besser ist als das, was CarPlay oder Android bietet. Kann ja alles möglich sein.
Ja, okay, sie sind für sich ja überzeugt und die Kunden von Rivian ja weitestgehend auch. Von daher, wenn sie es schaffen, halt andere Integrationen auch noch selbst umzusetzen, und da entsprechend nochmal am Ball zu bleiben und dann auch Weiterentwicklungen, die halt von Apple getroffen werden, dann auch entsprechend bei sich halt irgendwie mit anzubieten, beziehungsweise ihre Softwarelösungen so zu gestalten, dass du da auch nichts vermisst, kann funktionieren. man müsste vielleicht so ein Auto mal einen Monat fahren, um dann wirklich zu gucken, was man wie stark vermisst oder ob das wirklich gar kein Problem darstellt. Nur, ich nutze ja nicht nur Apple-eigene Apps, die CarPlay unterstützen, sondern ja auch Apps von Drittanbietern. Und das ist dann wieder ein Thema, wenn ich diese Apps nutzen will oder auf das Nutzen angewiesen bin oder, wie gesagt, das so zu mir gehört, ja, und es dann aber in dem Auto nicht funktioniert, wird's schwierig, ja. Und CarPlay ist da einfach eine Lösung, gerade für Third-Party-Apps, ja. Das wird halt schwierig, halt umzusetzen. Stell dir mal vor, du müsstest all deine Podcast-Abos auf eine Rivian-Lösung umstellen.
Ja, zum Beispiel, ja. Das,
das ist mit einer Anwendung und dann gibt es ja zig andere Anwendungen auch noch.
Ja, man muss es halt sehen, wie sie es umsetzen und von daher, ja, Rivian spielt halt in Europa keine Rolle derzeit. Von daher
mich halt würde interessieren, inwieweit Rivian überhaupt noch eine Rolle spielen würde, ohne den Hype und auch die Investition von VW.
Ja, und ich meine, sie haben ja den europäischen Markt, so viel wie ich weiß, noch gar nicht betreten. Also von daher, sie sind ja nur in den Staaten.
Also das, was du siehst, ist ja quasi ein Eigenimport, beziehungsweise.
Ja, genau. Und
nicht das Ganze.
Interessant wird es dann halt, wenn sie andere Märkte betreten, wo CarPlay auch dementsprechend eine Rolle spielt. Ich meine, in Amerika spielt es natürlich auch eine Rolle, keine Frage. Aber was hat, wie okay, die anderen Märkte darauf reagieren.
Bei Tesla hat es ja funktioniert.
Ja gut, aber man sieht ja auch, du hast es ja eben gerade gesagt, sie sind ja auch dabei zu evaluieren und das einzuführen.
Ja.
Ja, also.
Weil die Nachfrage da ist. Ich denke nicht, dass es so ein Killer-Feature ist, weil sie haben sich auch sehr gut verkauft bisher ohne. Aber ja, das könnte auf jeden Fall auch nochmal ein anderer sein, beziehungsweise eine Funktion, die es halt deinen Nutzern auf jeden Fall einfacher macht. Oder du ihnen das gibst, wo auch danach gefragt wird. Ja, das ist ja auch eine Art von Support und auch Kundenbindung. Von daher, ja, sehr gut. Wie gesagt, Rivian müssen wir mal gucken, ja, inwieweit das dann auch funktionieren würde. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern sehen, wo dann auch tatsächlich zu 100% diese Software und dann, ja, wie gesagt, entsprechend die Hardware dann auch im Auto ist, ja, und wie gut das dann auch funktioniert. Und wie die Anpassungen aussehen, wie dann auch CarPlay integriert sein wird, wahrscheinlich. Ja, da bin ich mal drauf gespannt.
Wir werden sehen. Gut, dann lass uns doch die beiden Autothemen für heute mal abschließen. Lass uns mal wieder so ein bisschen in die IT-Welt abdriften, in Anführungsstrichen. Es gibt ein interessantes Konkurrenzprodukt oder, naja, was heißt Konkurrenzprodukt? Im Endeffekt ist es ja konkurrenzlos, das Apple MacBook Neo, weil es das einzige Produkt ist, nicht das einzige Produkt, aber es hat halt macOS drauf und man kann natürlich auch diskutieren, ob aus dem Windows-Bereich Geräte wirklich ein Konkurrenzprodukt sind, weil man bekommt ja nichts im Windows-Bereich logischerweise mit macOS. Aber trotzdem, es adressiert eindeutig den Käuferkreis, der sich für ein MacBook Neo interessiert, nämlich die Firma Acer hat ein Gerät vorgestellt, was sich Acer Swift Air nennt. Ist ein 14-Zoll-Gerät und kostet auch 699 US-Dollar in der Startversion. Hat, wie gesagt, 14 Zoll, etwas größer von der Display-Diagonale, aber ein wesentlich schlechteres Display von der Helligkeit und von der Auflösung als das von Apple. Wir haben aber trotzdem ein Aluminiumgehäuse, was in der Windows-Welt jetzt auch gerade in dem Preisbereich nicht so weit verbreitet ist. Also da hat man schon Wert gelegt auf das Material und auf das Erscheinungsbild und auf die Haptik, denke ich. Wir haben 1,25 Kilo Gewicht. Wir haben, was ein großer Vorteil ist gegenüber dem MacBook Neo, zweimal Thunderbolt 4 und einmal USB-A. Deutlicher großer Pluspunkt. Wir haben 8 GB RAM, die man dementsprechend hochspecken kann, was man bei dem MacBook Neo nicht kann. Ich glaube, 16 GB kann man hier noch erweitern, natürlich gegen Aufpreis. Und in der Standardversion haben wir ein Intel Core 3, also eine Intel Core 3 Series oder eine Intel Core 3 Series CPU. Die kann man auch noch dementsprechend hochspecken. Natürlich gehen dann die Preise auch nach oben. Aber wie gesagt, ein interessantes Gerät, wer was Ähnliches sucht im Windows-Bereich. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, und dann gibt es ein neues Feature, wo Apple dran arbeitet, ein neues Sicherheitsfeature, was es in der Android-Welt in ähnlicher Form schon etwas länger gibt. Apple arbeitet wohl daran, das dann auch in der nächsten iOS-Version zu implementieren. Das wäre dann iOS 27. Nämlich an der Funktion, wenn das iPhone dem Besitzer ruckartig entrissen wird, also der klassische Diebstahl. Und dann hat man ja halt den Nachteil, das Gerät ist entsperrt, wenn da jemand gerade mitgearbeitet hat. Und man kann halt im entsperrten Zustand halt das Gerät, oder dementsprechend hat man dann vollen Zugriff auf das iPhone. Und da ist halt ein großes Sicherheitsproblem, was dadurch entsteht. Und Apple möchte das Ganze verändern und möchte da eine neue Sperre einbauen. Das heißt, durch die Erkennung der Sensoren und durch die ruckartige Bewegung und durch den Abstand zur Apple Watch hat man dementsprechend dann die Funktion, dass es sich dann halt sperrt, das Gerät. Allerdings muss man dazu sagen, nicht jeder iPhone-Nutzer hat auch eine Apple Watch. Also muss man auch eine Funktion, so genau. Die Funktion ist so abbilden, dass es nur durch diese Beschleunigungssensoren funktioniert, dass dementsprechend dann die Sperre greift und dass der potenzielle Dieb keinen Zugriff mehr auf das iPhone hat. Ja, schöne Funktion. Oder ich hoffe, dass sie dann implementiert wird. Ja, dann gab es noch die ersten Bilder und sogar einige Anbieter verkaufen jetzt schon Smartphone-Cases für das iPhone Ultra oder iPhone Fold, wie es dann auch heißen mag.
Ja, viel Glück damit, ja.
Und man sagt, somit ist das Design, was schon vor ein paar Wochen so geleakt worden ist, auch bestätigt, weil natürlich schon viele Hüllenhersteller drauf aufspringen. Ja, gerade in diesem günstigen Segment ist es teilweise auch so, dass die Hüllenhersteller so ein Risiko eingehen und jetzt einfach mal schon Hüllen produzieren, obwohl sie nicht hundertprozentig wissen, ob es das Design nun wirklich ist oder nicht.
Ja, erstmal das Design und die letzten Gerüchte, dass es eventuell doch später noch kommen soll.
Ja, genau.
Klick damit, wie gesagt.
Ist halt interessant, dass es halt auch immer diese Hüllenhersteller sind, die halt im extrem Low-Budget-Bereich unterwegs sind. Und da ist natürlich das Risiko ein bisschen geringer, als wenn jetzt so ein Premium-Hersteller wie jetzt 12 South oder Nomad aufspringt und hochwertige Hüllen einfach mal produziert und das Risiko eingeht. Weil wenn 12 South jetzt oder Nomad eine Hülle rausbringen würde für das iPhone Fold Ultra, dann könnte man davon ausgehen, dass es safe ist. Aber wenn jetzt irgend so ein Hersteller, der, da weiß man halt nicht.
Gab's da nicht mal, wer waren das? Hatten wir nicht mit einer iPhone-Generation das Problem, dass bei einem Händler, dass der irgendwie Hüllen schon eingekauft hatte, die dann doch nicht gepasst hatten? Gab's da nicht?
Das gab's mal, ja. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was also für ein Händler es war, ne? Es gab es halt schon mal, aber das waren wie gesagt auch Hersteller aus dem Low-Budget-Bereich, wo die Hüllen teilweise ja nur ein paar Cent in der Herstellung kosten. Das sind dann meistens auch sehr einfache Silikon-Cases etc. Und das Gleiche sieht man hier bei dem Hersteller auch, das sind nach meiner Meinung keine Premium-Hüllen. Ja, aber ich gehe schon davon aus, dass dieses Design, was wir jetzt immer wieder gesehen haben, schon so kommen wird. Also die Einschläge kommen immer näher diesbezüglich. Ja, ein zweiteiliges Case. Naja gut, das ist klar, weil wenn man es aufklappt, ist es wahrscheinlich einfacher, das Ganze zweiteilig zu gestalten. Das werden wahrscheinlich auch viele andere Hüllenhersteller dann genauso machen müssen.
Ja, das haben wir ja auch bei Hüllen für andere Foldables auch schon gesehen. Ja.
Ja. So, und dann gibt es neue Gerüchte aus der Android-Welt, nämlich Digital Chat Station, der auch viele Gerüchte rausbringt und viele Leaks rausbringt rund um Apple, kümmert sich allerdings auch um die Android-Welt und der hat gesagt, dass sich die Premium-Strategie, also speziell die Veröffentlichungsstrategie, verändern wird oder soll und dass sie genau Apple beobachten, weil es sieht ja so aus, dass jetzt erstmal die Premium-Geräte kommen werden im Herbst, September und dass die günstigen Standardgeräte, in Anführungsstrichen günstig, also die Standardgeräte, dann erst später kommen werden, nach den Premium-Geräten und dass sich da das alles verändern soll. Und diese Strategie überprüfen auch die Konkurrenz, Unternehmen aus dem Android-Segment und wollen das wahrscheinlich genauso machen. Und wollen wahrscheinlich ihre Geräte dementsprechend genauso vorstellen. Erst die Premium-Geräte und dann die Standard-Geräte. Bin ich gespannt. Warum auch nicht?
Ja, aber muss man dann, wie gesagt, ich kann ja meine Strategie ändern. Ich kann sie auch ändern, weil es Apple tut. Aber muss ich dann sagen, ich mach's wegen Apple? Oder Apple hat mir jetzt den Anschluss dazu gegeben, mir meine Strategie mal zu überdenken. Och, Freunde. Also.
Ja. Ja. Aber du, diese Vorbildfunktion haben wir schon jahrelang im Apple-Bereich. Kommt die Notch, springen die anderen auch auf diese Notch auf? Kommt die Dynamic Island?
Ja, du, vor allem, ne? Es werden dann erstmal Witze gemacht, ja. Oder es wird ja gesagt, Android hatte das ja schon. Ja, aber wer bitte und wo? Ja. Und, ach.
Oder das Letzte, was wir gesehen haben, Cosmic Orange. Kommt Orange als Farbe raus, springen alle anderen auch auf und die ganzen Zubehörhersteller färben jetzt...
Damals beim iPod ja schon die weißen Earpods.
Ja.
Auf einmal haben alle weiße Kabel.
Ja.
Warum
zum Beispiel,
bitte?
Ja. Aber wie gesagt, was mir jetzt stark auffällt, diese Farbe Orange. Netzteilhersteller färben jetzt ihre Netzteile auch in Orange ein. Alle springen natürlich auf diese Farbe auf. Macht ja, ergibt ja auch Sinn, wenn ich jetzt diese Farbe toll finde und ich habe ein orangefarbenes iPhone, ist es natürlich auch angenehm, wenn ich ein orangefarbenes Netzteil dazu habe oder meinetwegen auch ein orangefarbenes Ladekabel. Mhm. Ja, klar. Würde ich wahrscheinlich genauso tun, wenn ich diese Farbe so schick finden würde, würde ich das gerne auch machen und würde meine Produkte dementsprechend in Orange kaufen. Ne? Bloß die Sache ist halt die, was passiert als nächstes? Kommt nächstes Jahr, dieses Jahr soll ja Orange wegfallen. Hat denn Apple die Chance, eine weitere Farbe genauso positiv im Markt zu etablieren? Das ist dann eine andere Geschichte. Ja.
Ja, ich glaube, bei der hatten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Ja,
ja, es ist ja in China sehr gut angekommen. Genau. Und weil es ja dieses Hermes-Orange ist oder stark in diese Hermes-Orange-Farbe hineingeht oder den Farbton sehr stark an Hermes angelehnt ist, ist diese Farbe halt so gut angekommen. Ne? Und ehrlicherweise muss ich jetzt sagen, wenn ich mir jetzt ein iPhone 17 Pro kaufen würde, ich würde jetzt glatt auch ein orangefarbenes nehmen. Am Anfang war ich da nicht so begeistert von, aber es gefällt mir immer mehr. Gut.
Ja, kannst es ja eventuell noch gebraucht kaufen, wenn du Lust hast.
Nein. Das 17er ist so toll, was soll ich machen? Ich bin zufrieden. Und ich werde wahrscheinlich auch das 18er dann aussetzen, weil das ist kein Gerät, was ich jetzt jedes Jahr tausche. Mache ich ja sowieso nicht. Obwohl beim 15 Plus habe ich es auch gemacht, aber allgemein war ich mit dem 15 Plus auch nicht so zufrieden. Gut, nicht so zufrieden sind wahrscheinlich auch einige Kunden, die Abos abgeschlossen haben, nämlich App-Abos oder Apps im Abo haben, gerade die Jahreskunden. Das teilt sich so in einen gewissen Bereich auf. In erster Linie ist es so, es gibt nämlich vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen, wo wir die Zahlen her haben. Es gibt nämlich ein State of Subscription Apps 2026 Report von Revenue Cat, und das ist der klassische Revenue Cat Report, der sich dann halt in dieses Subscription Apps 2026 Reporting Dingsbums nochmal unterteilt. Meine Güte. Und da sieht es so aus, dass gerade wenn man, ich habe so zwei Dinge rausgezogen aus dem Report, dass wenn man ein Testabo abschließt, dass über die Hälfte der Probenutzer innerhalb des ersten Tages ihr Testabo schon kündigen. Ja, okay, mache ich ähnlich, wenn ich jetzt irgendwo ein Testabo habe, dass ich das nicht vergesse, dann kündige ich das sofort. Und daraus konnte man auch ableiten, dass die Softwareentwicklung stark darauf hinarbeiten möchte, dass man diesen Aha und diesen Catchy-Moment sofort erzeugen will oder sehr zeitnah erzeugen will, dass der Nutzer sofort für sich den Mehrwert erschließen kann, und das muss relativ zügig gehen. Ich frage mich, ob man das in einem Tag oder in ein paar Stunden Nutzungsszenario auch wirklich erreichen kann. Muss man halt sehen, ob die das schaffen. Aber wie gesagt, dieser Moment tritt wohl teilweise sehr, sehr spät ein, und daran leiden wohl einige Softwareentwickler, dass sie das nicht schaffen, diesen Catchy-Moment sofort zu zünden bei dem Nutzer. Okay. Und dann gibt es den anderen Bereich der Jahresabokunden, die eigentlich sehr loyal sind und auch dort bleiben, wenn sie mit der Software zufrieden sind. Das ist so die eine Kehrseite der Medaille. Aber wenn sie dann erstmal gekündigt haben, der kommt nicht mehr wieder. Also 95% der Kunden, die dann ihr Jahresabo erstmal gekündigt haben, die kommen halt nicht mehr wieder. Also es gibt da keine Rückkehrer mehr. Da ist dann das Thema quasi gegessen. Liegt ja eigentlich auch auf der Hand, weil warum kündige ich mein Jahresabo? Weil ich nicht mehr mit dem Produkt zufrieden bin. Das ist, denke ich, doch der Hauptgrund. Und warum sollte ich dann auch wieder zurückkehren, oder?
Ja, entweder hat sich mein Nutzungsverhalten geändert, dass ich diese Software nicht mehr brauche.
Ja.
Oder ich habe eine bessere Alternative gefunden, die im Glück oder im besten Fall auch noch günstiger ist.
Oder vielleicht sogar kostenlos ist, Alternative.
Ja, genau. Also mit besser meine ich dann sowieso. Es kann ja auch eventuell sein, dass ich für zu viel Features bezahle und ich was gefunden habe, was vielleicht nicht so viele Features hat, aber für mich besser geeignet ist.
Mhm.
Oder die Features, die mir wichtig sind, besser umsetzt.
Mhm.
Oder aber besser kann auch sein, günstiger.
Genau.
Und dann kündige ich. Und wenn ich eine Alternative, wie gesagt, entweder ich brauche die Software nicht mehr, dann brauche ich auch kein Abo mehr. Mhm. Oder ich habe was anderes gefunden und dann brauche ich halt, wie gesagt, dieses Abo auch nicht mehr. Aber auch die anderen Punkte kann ich persönlich so definitiv bestätigen. Ich habe schon sehr viele Probeabos abgeschlossen, die ich am ersten Tag direkt gekündigt habe, damit ich es nicht vergesse. Du kriegst ja dann eh nochmal eine Erinnerung, dass es abläuft. Und wenn ich die Software dann weiter nutzen will, würde ich, entweder die Software muss mich total überzeugt haben, dass ich bereit bin, ein Jahresabo zu machen.
Mm.
Oder aber, wenn der Anbieter normalerweise würde ich, auch wenn ich eventuell ein bisschen mehr bezahle, erst ein Monatsabo machen.
Mm.
Weil es könnte auch sein, dass ich dann nach der Woche oder nach 4 Wochen rausstelle, es ist vielleicht doch nicht so.
Mm.
Das, was ich mir erhofft hatte nach der Demo oder nach dieser einen Woche, die ja viele auch anbieten, dass ich dann doch noch kündige und mich nicht schon ein Jahr gebunden habe. Und wie gesagt, was auch passiert bei mir, wenn der Anbieter nur ein Jahresabo anbietet und keine monatlichen Abos, dass ich dann sage, okay, dann hat sich's auch wieder erledigt, weil ich will mich hier nicht für 12 Monate binden, wo ich nicht wirklich schon 100% davon überzeugt bin.
Sicher ähnlich, ja.
Ja. Und von daher kann ich so definitiv nur bestätigen.
Ja, und das Thema Abos, das ist natürlich auch allgemein ein sehr polarisierendes Thema, weil es wird ja nun fast überall mittlerweile ein Abo angeboten.
Ja.
Und ich habe halt festgestellt, wenn man sich ein wenig umschaut und wenn man sich wirklich seinen benötigten Workflow einmal genau überlegt, was man wirklich braucht, bekommt man auch im günstigen Segment auch kleine, sehr viele tolle Tools, die teilweise günstig sind, teilweise auch umsonst sind, und wo man genau das abdecken kann, was man halt
oder
benötigt.
Wie gesagt, one time. Du zahlst einmal und
bis zum
nächsten Update kannst du es halt nutzen und dann kannst du immer noch entscheiden, ist das nächste Update, bietet es mir wirklich mehr, bezahle ich noch mal oder nicht? Weil es gibt ja auch noch die Alternative zu den Abos.
Ja.
Es gibt Anbieter, die wirklich One-Time-Purchases machen.
Mhm.
Mache ich auch, klar, warum nicht? Ja.
Ich habe letztens ein super, super, super gutes, kleines Utility gefunden. Das nennt sich Simple Banking. Am Anfang war es halt so, oder das Tool hat sich jetzt mittlerweile auch etwas weiterentwickelt. Und das war eigentlich auch mein Haupt-Use-Case. Ich möchte nicht aus der Banking-App überweisen können. Ich möchte wirklich nur zentralisiert einen Überblick über Konten haben. Und ich möchte mich dann nicht jedes Mal bei der Bank einwählen, sondern mein Use Case ist, einmal auf die App klicken, einmal auf Aktualisieren klicken. Er wählt sich einmal bei der Sparkasse, einmal bei der Volksbank ein, in Anführungsstrichen, oder lockt sich einmal ein und listet mir dann den Kontostand auf. Und das war mein Use Case. Überweisungen mache ich dann halt über das Portal und die mache ich ja manuell auch relativ wenig, weil das meist über Abbuchungen läuft. Und das hat das Tool komplett erfüllt. Das lebt in der Menübar und ich klicke drauf, drücke auf Aktualisieren oder ich kann auch dementsprechend einstellen, dass er das stündlich macht oder dementsprechend einem Zeitintervall macht und es lebt oben, wie gesagt, in der Menübar. Und das funktioniert hervorragend. Ist Donationware, ist kostenlos. Im Endeffekt, man kann es kostenlos runterladen. Man kann dem Nutzer dementsprechend auch ein bisschen was in den Hut werfen. Und dann hatte ich da so einen kleinen Bug drinne, habe den Entwickler geschrieben und 10 Minuten später kam eine Antwort. ja, probier das mal aus, schick mir doch mal die Reporting-Datei, die angelegt wird, da kann man auf Report drücken, habe ich denen das, war eine Textdatei, habe denen das rübergeschickt, hat da reingeguckt, ja, das und das und das, ja, ich mache da mal was Neues, dann hat er mir einen Link geschickt zum Google Drive-Ordner, da war eine neue Beta drin, erstmal die Beta installiert und dann war der Bug behoben. Er hat hervorragend funktioniert, also da sieht man, dass es auch wirklich kleine Softwareperlen gibt von kleinen, ambitionierten Entwicklern, die dementsprechend Software vorantreiben, die genau das können, was man sucht. Die Gefahr ist natürlich auch, dass so ein Ein-Mann-Unternehmen, dass da die Gefahr größer ist, dass der irgendwann die Lust verliert, dass die Einnahmen vielleicht zu gering sind, dass das Projekt irgendwann nicht weitergeführt wird. Das ist schon richtig, aber gut, ein Tod muss man sterben. Ne?
Genau, ein Tod muss man sterben, ja.
Ja, aber das ist ein tolles Beispiel für hervorragende kleine Software, die genau das löst, oder die genau das Problem löst, was ich habe. So ist es. So, dann sind wir doch eigentlich zum Schluss der Sendung.
Ja, eigentlich stimmt nur Autothemen, ja, aber das haben wir ja am Anfang der Sendung schon gehabt.
Machen wir das hast du noch ein Autothema, was du einbringen möchtest?
Nichts unbedingt, was wir jetzt hier noch.
Okay. Ja. Weil das Gadget, das ist auch so ein wenig erklärungsbedürftig, weil ich habe in der letzten Sendung ja schon angekündigt, dass wir heute über Gartenwerkzeuge sprechen werden.
Ja, genau.
Und
passend zur Saison, ne?
Passend zur Saison. Die Saison ist ja im vollen Gange. Ich habe, glaube ich, schon 10-mal dieses Jahr Rasen gemäht. Also von daher bin ich ja vollkommen in der Gartensaison gefangen, gezwungenermaßen. Bloß was ich allerdings auch in den letzten Jahren halt festgestellt habe, was auch so ein bisschen das widerspiegelt an dem, was ich ja gleich drüber sprechen möchte. Je besser das Werkzeug, je mehr Spaß das Werkzeug macht, je mehr hat man auch Freude an der Gartenarbeit. Weil was ich immer so sehe, wenn ich mich mit Bekannten unterhalte, die teilweise mit Werkzeug ausgestattet sind, was jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, dass sie über die Gartenarbeit schimpfen. Und dann gibt es die haben wirklich so ein bisschen den Overkill an Werkzeug, zu dem ich mich teilweise auch zähle, aber die haben Freude an der Gartenarbeit, weil es zum größten Teil schneller geht, weil die Arbeit Spaß macht, weil die Geräte vielleicht nicht so laut sind, weil die Geräte effektiv sind und weil man dann halt auch mit dem Werkzeug wahrscheinlich mehr Freude an der Gartenarbeit hat. Also zu dem Kreis zähle ich mich, aber auch erst seit dem Jahre 2024, weil im Jahre 2024 habe ich das erste Mal über die Marke Ego gesprochen und die Marke Ego begleitet mich seitdem und die begleitet uns auch immer mal wieder in dem Podcast. 2025 hatte ich dann auch weiterhin über die Marke gesprochen und auch über weitere Geräte gesprochen. Ich habe ja über die Kantenpflege gesprochen, über das Roto-Cut-System und über dieses Multifunktionssystem. Und ich muss sagen, innerhalb dieser Zeit habe ich ja ausgiebig diese Produkte getestet. Und man kann jetzt mittlerweile wirklich von einem Langzeittest sprechen. Und die Geräte haben mich durchgehend erfreut. Ich habe damit keine Probleme gehabt. Die Akkukapazitäten sind nicht signifikant nach unten gegangen. Die Akkus haben noch die Power, die sie brauchen, und generell hat mich diese Akkutechnologie durchgehend überzeugt, und das ist ja auch der große Pluspunkt, der über diese Marke schwebt, diese leistungsstarke 56 Volt Akkutechnologie. Und das hat ja mittlerweile nicht nur Ego im Sortiment, diese Akkutechnologie, sondern mittlerweile setzen auch 40 weitere Marken auf diese bewährte Ego 56 Volt Akkutechnologie. Das Programm nennt sich dann Powered by Ego. Und da sind dann sehr namhafte Hersteller dabei, die 1:1 diese Akkutechnologie in ihre Geräte einbauen oder generell auf diese Technik setzen. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese ikonische und legendäre Akkutechnik, wie gesagt, eine große Marktakzeptanz gefunden hat. Umsonst setzen halt, wie gesagt, nicht 40, ich glaube mittlerweile sind schon über 40 andere Marken auf diese Akkutechnologie. Und das Schöne ist auch daran, egal für welche Serie ich mich bei Ego entscheide, sei es die Standardserie, sei es zum Beispiel auch die Pro X-Serie, alle Akkus sind identisch, also von der Aufnahme her. Das heißt, ich habe ein Akkusystem, was ich in alle Serien einbauen kann. Vom Multifunktionsgerät bis zum Akkustaubsauger kann ich dementsprechend den Akku verwenden. Natürlich kann man Akkus in verschiedenen Kapazitäten auswählen, in verschiedenen Größen auswählen, das ist ganz klar. Aber generell von der kleinen Serie bis zur großen Serie kann man in allen Geräten oder hat man für alle Geräte die gleiche Akkutechnik, was nicht unbedingt bei marktbegleitenden Herstellern der Fall ist. Das sind so eines der größeren Vorteile generell zu der Ego-Geschichte. Und heute möchte ich über ein ganz spezielles Produkt sprechen, nämlich über einen Laubbläser. Und man mag es kaum glauben, da werden sich wahrscheinlich viele drüber wundern, über diese Aussage, aber der Laubbläser ist eines der Geräte, die man am multifunktionalsten einsetzen kann. Viele denken, naja, da kann ich ein bisschen Laub mit wegpusten, ist aber nicht nur der Fall. Also ich zum Beispiel habe da in den letzten Wochen sehr viele übergreifende Tätigkeiten mit erledigt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Plattenweg die Ränder geschnitten habe, dann habe ich das einfach weggepustet und habe das bisschen Gras, was ich dann dort weggeschnitten habe, einfach dann auf die Rasenfläche drüber gepustet. Oder wenn da jetzt ein bisschen Staub liegt, kann ich das zum Beispiel auch wegpusten. Also das sind solche Aufräumarbeiten, Säuberungsarbeiten. Oder der zweite Fall ist, wenn ich meinen Aufsitzrasenmäher mit Wasser reinige, kann ich den Aufsitzrasenmäher, ich kann natürlich auch einen ganz normalen Rasenmäher damit sauber trocken pusten, weil es ist natürlich nicht schön, wenn man dann den Rasenmäher feucht wegstellt, dann kann der eventuell anfangen zu gammeln oder die Lager nehmen irgendwo einen Schaden. Generell ist es eigentlich auch empfehlenswert, wenn man Rasenmäher versucht, trocken zu reinigen. Aber mit dem Laubbläser oder mit dem Gebläse an sich kann ich das Ding halt trocken bekommen. Oder vor 2 Tagen habe ich die Dachrinne vom Gartenhaus mit sauber gepustet und wieder freigelegt. Und das geht natürlich hervorragend mit einem Laubbläser. Sogar Splitt, ich habe auf dem Bürgersteig, da war so eine Ecke, wo so ein bisschen Splitt noch gelegen hat. Den Splitt konnte ich dementsprechend damit auf einen Haufen pusten und ich musste da nicht mit dem Besen lang gehen, sondern ich konnte den Splitt sauber auf den Haufen zusammenpusten. Also so ein Laubbläser ist wirklich sehr multifunktional einsetzbar. Das geht auch bis zu einem gewissen Einsatzbereich nicht mit jedem Laubbläser. Man muss natürlich auch eine Leistung haben, oder der muss natürlich auch eine gewisse Leistung haben. Also je schwerer die Dinge sind, die er bewegen muss, je mehr Leistung braucht er auch. Ich glaube nicht, dass man Splitt mit jedem Laubbläser wegpusten kann. Da muss man auch ein bisschen Dampf im Kessel haben oder in dem Fall Luft letztendlich. Und deswegen habe ich mich für den Ego Pro X Akku Laubbläser entschieden, Modell LBX 1000. Die Pro X Serie ist halt die Professional Serie, die spricht den ambitionierten, professionellen Hobbygärtner an oder vielleicht sogar auch den Profi, den Gartenlandschaftsbauer oder den Kommunalbetrieb. Deswegen war ja auch von meinem Ansprechpartner von Ego die erste E-Mail, die zurückkam: ist das nicht vielleicht ein bisschen viel mit Kanonen auf Spatzen schießen, so nach dem Motto? Muss das denn der wirklich sein? Habe ich nur zurückgeschrieben, ja, ich meine, wenn, möchte man ja auch was besprechen oder was testen, was sich von der Masse abhebt und was jetzt nicht jeder so abbilden kann. Weil über die Standarddinge, das ist ja langweilig, das macht ja keinen Spaß. Wenn, möchte man auch was haben, was den Markt dominiert oder auch den Bereich der Laubbläser dominiert. Und mit Fug und Recht kann ich behaupten, das Gerät tut es, weil es ist der stärkste handgeführte Laubbläser am Markt. Handgeführt in dem Fall, weil es gibt natürlich auch noch so große Systeme, da hängt man sich dann einen Rucksack auf den Rücken und so ähnlich sieht man aus wie so ein Ghostbuster, der dann seinen Laubbläser oder sein Gerät auf dem Rücken hängen hat. Und ich hoffe, dass die dann auch nicht ihre Strahlen kreuzen. Das wäre beim Laubbläser vielleicht nicht so schlimm, aber bei Ghostbusters war es damals immer etwas schlimmer. Aber egal. Jedenfalls ist es der stärkste handgeführte Laubbläser am Markt. Und das jetzt nochmal so ein bisschen abzubilden in Zahlen, das Ding muss man eigentlich erleben, weil dann bekommt man mit, was da für eine Magie hintersteckt. Aber es gibt dann so also ein paar eindrucksvolle Zahlen. Erstmal fange ich damit an, dass das Ding IPX5 zertifiziert ist. Das heißt, es kann auch mal nass werden, es kann auch mal staubig werden. Also es ist wirklich auch für den Profibereich geeignet. Und auch wenn man das Ding mal mit einem feuchten Lappen reinigt, was man durchaus, wenn man was Staubiges weggepustet hat, auch tun sollte, dann macht das nichts, wenn da mal ein bisschen Wasser oder auch ein bisschen mehr Wasser drauf kommt. Dann hat man hier einen zweiten Handgriff. Man muss sich das ungefähr so vorstellen oder man kann es sich genauso vorstellen wie eine Motorsäge. Die hat ja auch hinten den Griff, wo man dran fasst und wo man auch dementsprechend das Gerät einschaltet oder die Gas gibt in dem Fall. In dem Fall gibt man hier Strom. Und vorne halt das Layout, wo man die zweite Hand anlegen kann. Also das klassische Grifflayout wie von einer Motorsäge, das haben wir jetzt auch bei dem Laubbläser. Das ist eventuell auch sinnvoll, wenn man jetzt vielleicht nicht so kräftig gebaut ist, dass man die zweite Hand nimmt, um das Gerät zu führen, weil wir haben ein Gewicht ohne Akku von 3,2 Kilo und je nachdem, was man für einen Akku dort dran klippt, kann sich das hoch addieren. Je kleiner der Akku, je leichter, je mehr Kapazität der Akku hat, je schwerer wird das Ganze. Und dann gibt es aber noch einen Tragegurt. Falls man das jetzt auf lange Sicht alles nicht bewältigen kann, kann man zusätzlich auch noch zur Gewichtsentlastung oder zur Trageentlastung einen Tragegurt anklippen. Ist im Lieferumfang enthalten. Dann hat das Gerät noch, was ich interessant finde, am Anfang dachte ich auch, wofür, kann aber interessant sein, eine LED-Lampe verbaut, in Richtung des Luftstrahls nach vorne gerichtet. Die kann man separat an- und ausschalten. Und dann haben wir eine Vierstufen-Geschichte, die sich aber so anfühlt, als ob sie stufenlos ist, weil sie halt mit dem Pistolenschalter betrieben wird. Und die vier Stufen kann ich aber auch mit einer Hold-Taste fixieren. Das heißt, wenn ich die Stufe gefunden habe, in der ich arbeiten möchte, drücke ich dann halt den Knopf und dann pustet das Gerät permanent. Und es gibt noch eine Boost-Taste. Dann gibt es richtig Alarm. Also wenn ich die vier Stufen dann halt am Anschlag habe und dann nochmal die Boost-Taste drücke, dann ist richtig Sturm im Wasserglas. Also dann geht's richtig zur Sache. Um das jetzt auch nochmal in Leistungsdaten zu untermauern. Wir haben jetzt 32 Newton. Der stärkste Marktbegleiter im Moment, der aus dem Hause Stihl, der schafft 26 Newton. Und ich habe natürlich noch weitere Zahlen. Wir schaffen hier 1700 Quadratmeter Luftbewegung innerhalb einer Stunde. Wir haben eine Luftgeschwindigkeit, die vorne austreten kann, ohne, also bei dem Standardrohr ohne Zusatzdüse, dann hat er den breiten Auslass vorne von 241 Stundenkilometer. Und wenn wir die Kegeldüse aufsetzen, die auch im Lieferumfang enthalten ist, dann haben wir eine Spitzengeschwindigkeit von 295 Stundenkilometer. Das Ding schafft halt richtig was weg und ist halt beeindruckend, nachhaltig beeindruckend, was man da alles so mit erledigen kann. Also ich finde für mich persönlich eines der Multifunktionsgeräte überhaupt. Ich freue mich schon auf den Winter, ob man da auch mit Schnee wegpusten kann. Und ich glaube, Pulverschnee auf jeden Fall. Und ich denke, Packschnee bis zu einer gewissen Höhe würde das Ding, glaube ich, auch anstandslos wegpusten. Da gehe ich mal von aus. Ja.
Könnte funktionieren, ja.
Ja, also 295 Stundenkilometer ist schon mal eine Hausnummer, finde ich. Der ist etwas langsamer wie der neue Ferrari Luce. Ja, also ist schon beeindruckend, was die Firma Ego da so am Start hat und wie groß das Produktportfolio der Marke mittlerweile geworden ist. Und was ich halt auch wirklich sehr interessant finde, das habe ich am Anfang von dem kleinen Bericht schon erzählt, dass auch ganz viele andere Marken auf das Akkusystem setzen. Also da gibt's auch namhafte deutsche Hersteller wie die Firma Thielburger, die Kehrmaschinen zum Beispiel produzieren oder Kehrmaschinenaufsätze oder Wildkrautbürsten, die es vorher halt mit Benzin gab, die es bei der Marke immer noch mit Benzin gibt, aber die auch alternativ auf Ego-Akkusystem-Power setzen. Oder auch der Holzhäcksler-Hersteller, also der Häckselmaschinen produziert, Elliott, auch eine Marke, die sehr bekannt ist in dem Bereich, die, wie gesagt, auch auf diese Ego-Power-Technik oder Power-Akkus setzen, weil die einfach gemerkt haben, das ist Leistung, die man da hat. Das ist echter Wahnsinn. Und dann habe ich das Gerät mal ganz kurz meinem Nachbarn geliehen. Der ist so ein paar Häuser weiter, das ist so ein Gutshof und der hat eine große Hoffläche, die ist so gepflastert. Und natürlich Pflastersteine im klassischen Sinn, die also die alten traditionellen Pflastersteine, Kopfsteinpflaster, die sind natürlich nicht immer hundertprozentig gerade. Und er hat immer das Problem, wenn er so eine Heuernte hat oder so Stroh einfährt, wenn, dass sich dieses Stroh zwischen den Ritzen auf dem Kopfsteinpflaster festsetzt und dass man das kaum rausgefegt bekommt. Aber mit meinem kleinen Laubbläserchen hat er wunderbar dieses ganze Stroh vernünftig auf der Fläche bewegen können und hatte das in 0, nichts aufpusten können oder zusammenpusten können auf eine Fläche oder auf einen Haufen. Also das, wie gesagt, das ist eine tolle Idee, mit Luft aufzuräumen. Ja.
Mhm. Ja.
Schönes Produkt. Gut, das war mein Mini-Review zum Ego LBX 1000. Ja, dann sind wir doch, glaube ich, am Ende der heutigen Sendung angelangt, oder?
Ja, ich habe jetzt auch nichts mehr nennen.
Ja, das ist gut oder nicht gut, wie man es auch nennen mag. Ja, dann machen wir das Ding doch für heute dicht, weil ich sehe nämlich gerade, das nächste Gewitter zieht auf.
Ja, bei uns ist jetzt auch wieder ein bisschen dunkler geworden, aber.
Und bevor das nächste.
Zu hören ist noch nichts.
Bevor das nächste Gewitter hier einschlägt, in Anführungsstrichen, machen wir das Ding für heute dicht.
Okay.
Bis dann.
Ich wünsche dir was.
Jo, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss.